Herr Lin, herzlich willkommen hier bei uns in Prateln im Haus der Wirtschaft. Vielleicht zuerst, Sie haben es schon ein bisschen gesagt, Sie kommen, habe ich gesehen, aus der Nähe von Köln, Solingen, Wuppertal. Wie gut kennen Sie die Schweiz eigentlich? Welchen Bezug haben Sie zur Schweiz?
Ich kenne die Schweiz recht gut. Die Schweiz ist für mich ein Sehnsuchtsort, weil hier eine Mentalität gelebt wird, der ich mich sehr nahe fühle. Die Schweiz als Willensnation ist gebaut auf dem Gedanken des Freisinns, der Eigenverantwortung. Die Schweiz hat aus einer agrarisch geprägten Gesellschaft es mit Fleiß und Einfallsreichtum über die Jahrhunderte geschafft, zu ja nun einem weltweit beachteten Wohlstand zu kommen. Das heißt, all das, was Subsidiarität, Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsprinzip, Einfallsreichtum, Unternehmertum angeht, ist in der Schweiz hochkonzentriert gespeichert. Und außerdem ist die Landschaft schön.
Das heißt, Sie sind sowohl privat wie auch politisch, waren Sie auch in der Schweiz, aber auch privat in der Schweiz?
Also politisch habe ich über viele Jahre sehr enge Verbindungen zur FDP der Schweiz, die mir auch sehr wichtig sind. Und ich habe viele private Kontakte und Freunde in die Schweiz. Und meine Frau und ich, wir sind eigentlich mehrfach im Jahr an unterschiedlichen Stellen in der Schweiz zu Gast bei Freunden oder bei Veranstaltungen. Ist jedes Mal ein Privileg, hier sein zu dürfen.
Wir sind hier in einer sehr starken Wirtschaftsregion der Schweiz, die Nordwestschweiz. Und hat es in der Vergangenheit irgendwelche Themen gegeben oder auch Tage gegeben, wo Sie gesagt haben, Sie haben es ein bisschen angedeutet vorhin, also so wie die das machen, das müssten wir eigentlich auch hinkriegen in Deutschland.
Absolut und jeden Tag. Wenn wir das vergangene Jahrzehnt einmal sehen, hat es in Deutschland, übrigens auch in Österreich, keinerlei Produktivitätszuwachs gegeben. Mhm. Aber in der Schweiz. Meine Erklärung ist der harte Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist die Produktivitätspeitsche für den industriellen Mittelstand in der Schweiz, die aufgrund der starken Währung, um auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein, eben fortwährend besser werden musste. Das war anders, insbesondere in Deutschland. Die deutsche Mark hatte früher eine solche Rolle. Jetzt haben wir über viele Jahre einen Euro gehabt, der für die deutsche Wirtschaftskraft eher zu schwach war, ein Zins, der für die deutsche makroökonomische Situation eher zu niedrig war. Ich spreche jetzt von der Zeit vor der Pandemie und irgendwie sind die Kräfte bei uns erlahmt. Und durch die Corona-Pandemie ist eine gewisse Staatsfokussiertheit, ein gewisser Etatismus, auch bei wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, ist verstärkt worden und deshalb müssen wir uns neu orientieren.
Und verstehen Sie, also wir in der Schweiz hören oft aus gewissen Kreisen, ja, so wie Deutschland, so müssen wir das machen. Wenn ich jetzt Ihnen aber zuhöre, dann würden Sie uns schon ziemlich klar raten, bleibt auf euren Stärken und schaut nicht zu fest auf Deutschland.
Also diejenigen, die in der Schweiz sagen, man solle sich an Deutschland orientieren, ich bin unsicher, was Sie genau meinen. Sind das jene in der Schweiz, die sagen, die Schuldenbremse als Stabilitätsanker soll gelöst werden? Sind das jene, die sagen, wir brauchen jetzt auch eine Vermögensbesteuerung? Also ich bin sehr dafür, dass man sich an erfolgreichen Vorbildern orientiert. Deutschland muss allerdings noch sein eigenes Wirtschaftsmodell erneuern, damit es wieder zum Vorbild taugt. Gegenwärtig sind wir eher ein abschreckendes Beispiel. Übrigens bin ich vielleicht deshalb hier auch eingeladen.
Ganz sicher, Christoph, vielleicht die Frage an dich. Also du mahnst ja immer wieder davor, oder, dass du sagst, schaut nicht zu fest, beispielsweise Thema Energie, andere Themen, nicht zu fest nach Deutschland.
Ja, schaut nicht zu viel deutsches Fernsehen, ja. Also wenn Herr Lindner spricht. Aber es ist schon so, ich meine, diese Bewegung, die beobachten wir, die wird hier auch registriert und die Ideen werden übernommen beziehungsweise finden Einfluss oder fließen ein in unsere Parlamente, Kanton, Bund. Und was Sie jetzt gerade beschrieben haben, mit dem vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß vorhandenen Verständnis über die Zusammenhänge und über was halt auch eine Nation erfolgreich macht, was ihr die Wohlfahrt bringt. Das sind alles Themen, die bei uns noch vielleicht viel weniger als bei Ihnen vorhanden sind. Und ich glaube, Deutschland nützt uns ehrlicherweise, und das bedauere ich eigentlich sehr, dass sie uns ein bisschen als Mahnmal jetzt quasi helfen. Und wir können sagen, schaut, wenn die Politik zu stark reinredet, dann kommen schlechte Entscheide raus. Die Automobilindustrie, wir haben hier einen Sektor im Kanton Basel-Land auch, viele Feinmechanikunternehmen, die sich sehr stark an dieser Automobilindustrie ausgerichtet haben. Über Jahrzehnte lang war das natürlich top für die. Die waren nahe in Deutschland, konnten, sagen wir mal, die Schweiz Präzision und konnten aber auch gute Qualität und gute Preise erzielen. Und plötzlich ist das weggebrochen. Und dann hat es jene gegeben, die haben das antizipiert. Die machen heute für andere, für iPhones oder für wirklich, haben eine andere Kunden gefunden. Gibt aber auch die haben das zu spät gemerkt. Und die leiden jetzt natürlich. Und für mich, ich hätte lieber ein starkes Deutschland, weil so bin ich irgendwie auch aufgewachsen. Der deutsche Wachstumsmotor, der ist legendär. Das leider schon lange zurück. Und mit Blick auf Deutschland sehe ich, ehrlicherweise im Moment aber auch nicht so, wie die da rauskommen, weil wenn dann Personen wie Herr Lindner aus der Politik ausscheiden, da kommt ja nichts Besseres nach. Und ich sehe natürlich auch als ebenfalls FDP-Mitglied in der Schweiz, da gibt es so ein bisschen eine gespaltene FDP auch. Und wir müssen von mir aus gesehen schon aufpassen, dass auch die FDP nicht so weit nach unten fällt, wie die deutsche FDP runtergefallen ist, obwohl eigentlich die Werte, die FDP in Deutschland hat, die teilen wir. Das ist nicht, aber sie kommen wie in der Gesellschaft nicht an. Und die Analyse geht dann vielleicht mehr dahin, dass es wieder gelingen muss. Das Vorgespräch mit Alain Tischer da gerade auch gehabt. Wir müssen schauen, dass das Verständnis wieder besser wird. Woher kommt Wohlstand? Und das merken wir in der Schweiz, ich finde, überall auf der ganzen Linie. Und wir können in Deutschland sehen, wozu es führt.
Ich bin, was Deutschland angeht, paradoxerweise durchaus optimistisch. Mein Basisszenario ist, dass die politischen Rahmenbedingungen sich nicht grundlegend verändern. Ich hoffe auf mehr, aber es spricht alles dagegen, dass es kurzfristig eine grundlegende Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt. Das hängt mit der ausgeprägten Veto-Spieler-Konstellation zusammen. Wir haben Regierungen von links und rechts. Wir haben einen Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments, sodass jede Form der politischen Richtungsanzeige durch die Vetospieler sehr schnell wieder Richtung Status quo verkleinert wird. Worin gründet sich also mein Optimismus? In der deutschen Wirtschaft, in Handwerk, Mittelstand und Industrie selbst. Die werden es sein, die die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Nicht die Politik. Ich halte es ohnehin für, wie soll ich sagen, eine Verirrung, dass auch Spitzenvertreter der Wirtschaft von der Politik verlangen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft herzustellen. Klar, wir wünschen uns alle gute Rahmenbedingungen, Bürokratismus runter, Steuern runter, Energiepreise runter, also was man die Angebotsseite der Wirtschaft nennt. Aber wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, dann wird die kreative Unternehmerin und der einfallsreiche Investor einen Weg finden. Der wird sein Unternehmen umstrukturieren. Der wird vielleicht an einer Stelle deinvestieren und an einer anderen Stelle dann investieren. Der wird feststellen, okay, in Deutschland ist vielleicht für das, was uns ausmacht, nicht mehr der Produktionsstandort, aber der Innovationsstandort immer noch, wo Marketing, Branding, Vertrieb, Forschung und Entwicklung, Steuerung der Produktion stattfinden. Selbst wenn die Produktion selbst ins Ausland verlagert werden muss, global disloziert, weil die Standortbedingungen das nicht mehr hergeben. Also wir müssen in Deutschland die Lektion lernen, dass die Politik nicht die Hausaufgaben erledigt. Und in der Wirtschaft müssen möglicherweise realistische Konsequenzen gezogen werden aus diesem Befund, statt, wie ich es beobachte, sehr stark auf die Konservierung bestehender Strukturen zu setzen und dann auf Subventionen zu hoffen. Was die FDP angeht, Die Lage in der Schweiz und in Deutschland, damit will ich Sie beruhigen, ist unvergleichlich. Mhm. Und insofern glaube ich an den weiteren Erfolg der FDP der Schweiz. Im Übrigen aber auch an das Comeback der FDP in Deutschland.
Sehr schön. Vielleicht, Herr Lindner, wenn Sie sagen, dass Mittelstand, KMUs, die schaffen das, die bekommen das hin in Deutschland. Wenn man, Sie haben, wir haben das im Vorgespräch schon.
Darf ich eine Präzision machen? Nicht jedes Unternehmen wird es schaffen. Okay. Das gehört nämlich auch zur Erkenntnis dazu, dass der Umbau einer Volkswirtschaft bedeutet, dass es auch Konzentration und Konsolidierung gibt und auch das Ausscheiden aus dem Markt. Als Politiker würde ich sagen, entscheidend ist, dass für jeden Job, der an der einen Stelle entfällt, woanders ein neuer entsteht in einer zukunftsweisenden Branche. Das ist das Sicherheitsversprechen, das eine marktwirtschaftliche Ordnung den Menschen geben kann. Du fällst nicht, weil es gibt immer eine neue Einstiegschance für dich an anderer Stelle. Aber es ist natürlich eine harte Botschaft an die Branchen, denen man sagen muss, dass ihre Zukunftsperspektive, gegeben die hohen Energiepreise und die Regulierungsdichte, dass ihre Zukunft am Standort XY eben nicht gesichert ist. Also chemische Industrie in Deutschland, da ist eine große Konsolidierung, die stattfindet. Und möglicherweise ist sie, wenn sich nichts Grundlegendes bei den europäischen und deutschen Rahmenbedingungen ändert, möglicherweise ist sie unausweichlich.
Die Politik wird es nicht richten, haben Sie ein bisschen gesagt. Und die Gesellschaft, die Frage zielt darauf hin. Sie sind jetzt frisch ernannter Vize-Vorstandsvorsitzender von Autoland AG, ein relativ großes Unternehmen. Aber in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, sagen wir in den Medien, die ja durchaus in Deutschland vielleicht noch mehr als hier die Gesellschaft oder die Meinung der Gesellschaft prägt, wurde das ja nicht unbedingt von allen sehr gut aufgenommen. Ist Deutschland da so weit, wie Sie jetzt sagen, auch, dass sich die Firmen dann getrauen, da hinzustehen und gegen die Politik und gegen solche öffentlichen Meinungen? Also ich finde das sehr gut, was Sie machen, oder? Aber da braucht es ja dann auch irgendwo noch zusätzlichen Mumm, sage ich jetzt mal.
Die Publikumsgesellschaften, also die sehr großen Unternehmen, gelisteten Unternehmen, DAX-Unternehmen, die eine Nähe zur Politik, direkten Zugang zur Regierung haben, die muss man ja unterscheiden vom Mittelstand, produzierendes Gewerbe, 200 Beschäftigte, ländlicher Raum. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft, wo auch ganz unterschiedlich gedacht wird, ganz unterschiedlich entschieden wird und wo auch die Anreizmechanismen vollkommen unterschiedliche sind. Also etwas von der Seite definiert, wer Vorstand in einem börsennotierten Unternehmen ist, der hat eine Vertragslaufzeit von einigen Jahren und ist auf diese einige wenigen Jahre auch incentiviert in seinem Vertrag. Wer Verantwortung trägt, möglicherweise sogar als Eigentümer in einem mittelständischen Unternehmen, der ist incentiviert auf den Erhalt des Unternehmens im Generationenverlauf und die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts und nicht nur Kurzfristeffekte für den Kapitalmarkt, die sich dann individuell auszahlen und dann ist man über alle 7 Berge später. Ich drücke es etwas provokanter aus, um es plastisch zu machen. Ich will da niemandem zu nahe treten. Also in Deutschland ist die Wahrnehmung der Situation, ich glaube, ein Common Sense. Ich wage das Urteil, dass diejenigen, die in Großunternehmen in der Öffentlichkeit stehen und nah mit der Regierung in Kontakt sind, in ihrem öffentlichen Urteil diplomatischer sind als die anderen, aus vielleicht auch nachvollziehbaren individuellen Eigeninteressen. Was jetzt meinen Fall angeht, naja, das ist ein Informationsmangel. Und ich habe es für mich jedenfalls als passend empfunden, in einem Unternehmen, das, ich sage mal, aus dem Mittelstand gewachsenen Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, wo ich auch wirklich unternehmerisch wirken kann, also wo echte Gestaltung auch möglich ist. In größeren Einheiten fällt das schwerer. Ich hätte fast gesagt, da spielen dann politische Prozesse wieder eine Rolle. Das hatte ich aber jetzt 25 Jahre. Da dachte ich, es kommt mal was anderes.
Christoph, vielleicht du hast diese Diskussion auch miterlebt, der Blick in die Schweiz mit den KMUs, oder als die Wirtschaft trägt. Das ist sehr analog, oder?
Es ist, wie das jetzt eben beschrieben wurde, sicher so, dass die, das sind zwei Welten, wenn Publikumsgesellschaften und die KMU-Welt, die Schweiz ist ein KMU-Land und daher kommt irgendwie auch die, ja, sag mal, die DNA, die Sie vorhin beschrieben haben, die ist hier sicher besser verankert. Ich glaube auch die Größe, die bringt halt des Landes jetzt auch, oder die bringt auch mit sich, dass einerseits sehr, sehr viele Chancen, aber es geht dann auch schnell runter. Und ich, oder wenn ich vielleicht ein bisschen pessimistischer auf Deutschland schaue, ich habe einfach das Gefühl, es ist so ein bisschen ein giftiger Cocktail, der da sich zusammengebraut hat. Sie haben natürlich recht, dass Firmen, wenn die Rahmenbedingungen grundlegend sich ändern, also jetzt Energiepreise zum Beispiel, dass die dann andere Wege suchen können, aber diese Transformationsprozesse, die sind natürlich sehr schmerzhaft. Und ja, wenn man dann quasi auf eine Gesellschaft trifft, die, wie die Deutsche das ja auch tut, die sich leicht moralisch überhöht und sagt, sie müssen dann allen helfen und alle müssen dann gibt es wieder Bürgergeld oder sonstige Sozialabgaben, dann geht das in eine falsche Richtung, weil dann wird das wieder über irgendwelche Lohnnebenkosten oder sonstige Belastungen den Firmen auferlegt. Und wenn dann auch noch in Deutschland die Politik einen derart großen Gestaltungswillen entwickelt, oder auch jetzt die Grünen, ich habe sie gehört, ich denke da wahrscheinlich etwa gleich, dass bis das weg ist, weil dass die Politik, die bevormunden will, die sorgt dann ja auch dafür, dass jeder Schritt, der neben das Band geht, stark kritisiert wird. Das heißt, die Innovation kann gar nicht wirklich geschehen, wenn sie jedes Mal quasi die Keule an die Seite kriegen, wenn man da ein bisschen
nebenbei rausgeht. Oder sogar Verbote. Oder Ich finde, schrecklich. Ja. Also eine Ingenieurnation wie Deutschland, der Tüftlerinnen und Denker und Ingenieure, die immer an Probleme herangegangen ist, um sie dann auf dem besten Weg zu lösen, die beschränkt sich selbst durch Technologieverbote. Ja. Ist ja eine europäische Herangehensweise. Also ich sage nur Verbot des Verbrennungsmotors. Sag ich mal kurz, meine zukünftige Tätigkeit. Es kommen jetzt viele günstige chinesische Autos. Aber anders als die Medien uns gesagt haben, sind das nicht alles E-Autos, die aus China kommen, sondern da kommen auch sehr günstige Verbrennerfahrzeuge. Ja. Und wir haben sicherheitshalber die Zukunft des Verbrennungsmotors in Europa bei unseren großen Herstellern in Frage gestellt und haben damit möglicherweise den Markt noch besonders weit geöffnet für diejenigen, die von außen eintreten wollen. Also diese Form der europäischen Regulierung aus Brüssel, denen die Nationalstaaten ja lange zugestimmt haben, die ist eine Form der Selbstschädigung. Aber das ist eine gute Nachricht. Sie merken, ich bin unverbesserlicher Optimist. Wer sich selbst schädigt, wer sich selbst enge Daumenschrauben anlegt, kann sie sich auch selbst wieder lösen. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass sich die Weltform, also die Art und Weise, wie Globalisierung organisiert ist, dass die sich verändert. Da haben wir wenig Einfluss. Deutschland wenig Einfluss, die Schweiz noch weniger Einfluss, die Europäische Union ein bisschen mehr Einfluss durch die Verbindung, aber eben auch alleine bestimmen wir es nicht. Wir bestimmen auch nicht technologische Entwicklungen, die kommen über uns, wie künstliche Intelligenz. Aber die Daumenschrauben, die wir uns anlegen, da haben wir Einfluss. Und mein Traum wäre, wenigstens da ein paar Umdrehungen zu machen, dass die Fußfessel, Daumenschraube oder welches andere Folterinstrument Sie nehmen wollen, dass die nicht mehr so eng anliegen wie bisher.
Ja. Ja. Herr Lindner, wir diskutieren in der Schweiz gerade das Rahmenabkommen und Schweiz-EU. Ja. Apropos Daumenschrauben etc. Also sind wir jetzt auch ein Land, das sich im Moment ein bisschen selber quälen will? Also wenn wir da noch näher an die EU und die dynamische Rechtsübernahme machen wollen, aus Ihrer Sicht?
Ich gebe da keinen Rat, weil die Schweiz braucht diesen Rat nicht. Und ich weiß, dass die Frage selbst ja auch sehr umstritten ist. Mhm. Auch in der mir nahestehenden Partei gibt es da unterschiedliche Schulen. Und umso mehr will ich jetzt nicht selber hier eingreifen. Aber ich will nur den Blick insofern weiten, dass das alte Modell, wie die Schweiz sich verortet hat, so nicht mehr funktioniert. Also Gottlob für die Schweiz hat das mit den USA jetzt mit Schwierigkeiten nochmal einen Modus wie Wendy gegeben. Aber vielleicht war das ein Warnschuss, der zeigt, so das alte Modell, wir machen hier im Stillen unsere Geschäfte und niemand nimmt Notiz von uns und wir mischen uns nicht ein, ob das noch so gelingt. Falls es gelingen soll, hat es jedenfalls eine Voraussetzung, bei der ich eine kritische Selbstprüfung der Schweiz empfehle. Das alte Modell funktioniert dann, wenn man hochagil schlank ist. Wenn man das Schnellboot ist, das zwischen den Tankern manövriert, dann kann das alte Modell in einer neuen Zeit vielleicht auch noch gelingen. Die kritische Frage der Selbstprüfung ist aber, ist die Schweiz dieses agile Schnellboot, das so schnell hart Backbord, hart Steuerbord, volle Kraft voraus, volle Kraft zurück steuern kann? Mhm. Falls ja, hat das andere Schlussfolgerungen, als falls man zu der Einsicht kommt, möglicherweise haben wir selber auch inzwischen in unserer politischen Landschaft, in unserer Gesellschaft gewisse Trägheiten, sage ich jetzt. Nicht im Sinne von Faulheit, sondern im Sinne von, es ist Schwungmasse da, die jetzt so schnellen Richtungswechsel nicht erlaubt. Wenn man diese Trägheiten hat, kommt man zu anderen Schlussfolgerungen. Dann ist man nicht mehr so das Schnellboot.
Christoph, das Schnellboot, ein Bild, das du auch immer wieder bringst und eben die Schweiz, die auf Innovation setzt und unbedingt so weitermachen muss.
Wusste ich übrigens nicht.
Ja, er hat keinen Segelschein, also, aber immerhin, er kennt sich auch mit Booten aus.
Motorbootschein auch nicht. Man merkt, Herr Lindner kennt die Schweiz. Ja. Also ist genau die Sollbruchstelle, die wir eigentlich bei uns haben. Und das ist in der Tat die Frage, bringen wir die Gesellschaft dahin, dass sie Schnellboot sein will oder will man sich in größere Gebilde verabschieden und dann halt damit leben, dass wahrscheinlich sehr viel anders wird in der Schweiz, als es heute ist. Also ich glaube, die nächsten 1,5 Jahre werden diese Diskussion prägen. Ich habe für die Schweiz immer halt aufgrund der direkten Demokratie, des Initiativrechts, dass aus der Basis, vom Volk her quasi wirklich die Richtung gestellt werden kann, habe ich für die Schweiz die Hoffnung, dass wir diesen Weg zumindest nicht aufgeben, dass wir sehr nahe an der Bevölkerung und an den jetzt auch KMU, das ist unser Umfeld hier, dass wir dort Einfluss nehmen können. Und das ist schwierig, sich vorzustellen, dass man das opfert mit dynamischer Rechtsübernahme. Mit dem ist aber nicht gesagt, dass das nicht passieren wird, weil die Kräfte, die Sie gerade beschrieben haben, die sind stark, die sind da und das ist ein offener Ausgang, wie das ausgeht. Und ich für uns, oder glaube ich, wir versuchen einfach zu sagen, es ist die Welt ändert sich, das ist definitiv so. Und wenn man sich nicht anpassen will, dann verliert man definitiv. Und ich glaube, schon die nächsten Monate werden zeigen, ob sich die Schweiz anpassen kann. Die Instrumente wären eigentlich da. Es ist zum Schluss eine Mentalitätsfrage. Und anders als Deutschland haben wir einfach nicht, also die Power der Schweiz ist nicht vergleichbar mit dem, was Deutschland liefern kann. Und so quasi die Selbstversorgung oder in diese Richtung, das geht überhaupt nicht. Das heißt, alle sind sich bewusst, wir haben eine offene Volkswirtschaft. 2 von 3 Franken werden im Ausland verdient. Und das ist natürlich auch Teil der Kalkulation, wenn man so will. Und das wird eine spannende Zeit.
Das Thema heute Nachmittag am Tag der Wirtschaft ist dann Europa bremst, die Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Es freut uns sehr, dass Sie dort ein Referat halten. In welche Richtung geht's? Können Sie vielleicht uns, sind ja alle hier heute Nachmittag auch anwesend, 2, 3 Worte dazu sagen, was Sie da uns in der Halle dann mitteilen werden?
Fürchtet euch nicht. Das ist so die Kurzbotschaft. Tatsächlich, der Befund ist klar, Europa bremst, wir bremsen uns selbst aus. Ich habe mir in der Vorbereitung nochmal so ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen, wie ich neulich einen CEO eines amerikanischen Unternehmens traf, der mir sagte, ja, der Unterschied zwischen euch und uns ist, we want to innovate technology, you want to regulate technology, even those technologies you do not even have yet. Und tatsächlich stimmt da etwas. Ja. Nur, der Peak-Bürokratismus scheint mir hinter Brüssel zu liegen. Und das ist die optimistische Botschaft. Es gibt jetzt diese sogenannten Omnibus-Verfahren. Eins zu bestimmten Berichtspflichten ist schon auf den Weg gebracht worden. Ein zweites kommt jetzt, da geht es um die ganzen digitalen Richtlinien und Gesetzesvorhaben oder auch Gesetzesbeschlüsse bereits. Das heißt, man darf glauben, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erkannt haben, dass sie überzogen haben. Und insofern, ja, Europa bremst, aber die Bremse wird gelöst. Und das ist für mich eine optimistische Botschaft. Wünschte ich mir, dass es noch entschiedener und schneller wäre? Ja. Aber wir müssen ja mit realistischen Erwartungen rangehen. Und die realistische Erwartung ist, es wird sich nicht von jetzt auf gleich in der EU alles verändern. Das ist auch die unwahrscheinlichste Zukunftshoffnung, dass sich alles schnell ändert. Aber es liegt zumindest ein Höhepunkt des übergriffigen politischen Hineinregierens, der Anmaßung von Wissen. Das liegt hinter uns.
Vielleicht noch meine zwei letzten Fragen, bevor wir dann hier öffnen. Schon noch ein Wort zur aktuellen Regierung in Deutschland. Sie waren bis Ende letzten Jahres Bundesfinanzminister. Seit einem Jahr sind Sie jetzt nicht mehr im Amt. Sie haben sich auch sehr kritisch gegenüber der aktuellen Merz-Regierung da und dort immer wieder geäußert. Ganz aktuell, heute Morgen habe ich gesehen, 73% der deutschen Bürgerinnen und Bürger äußern sich ebenfalls mehr als kritisch gegenüber Merz und seiner Regierung. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Optimist. Sind Sie da immer noch Optimist? Oder wird diese Rentendiskussion und alles drumherum diese Regierung auch wieder, ich sage jetzt, stürzen?
Mein Optimismus, so habe ich es ja eben gesagt, gründet sich auf dem Unternehmergeist und der Anpassungsfähigkeit, die Deutschland immer wieder gezeigt hat, auch egal wer regiert. Schön wäre es, es gäbe eine Regierung, die die richtigen Schritte einleitet. Bezogen jetzt auf die neue Regierung, naja, gab es eine große Euphorie, weil der Eindruck eher international und auch in Deutschland war, jetzt werden viele staatliche Mittel mobilisiert, um die Infrastruktur zu ertüchtigen und es kommen strukturelle Reformen nach Vorbild vielleicht der Agenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Schröder. Nun stellt sich Ernüchterung ein, denn es gibt zwar viele neue Schulden, aber die werden überwiegend nicht genutzt, um die Infrastruktur zu ertüchtigen, sondern sie werden eingesetzt, um die unabweisbaren strukturellen Reformen zu verzögern, indem nämlich die Reformprobleme, die wir haben, verdeckt werden mit frischem Geld, um noch mal so 3-4 Jahre im Prinzip weitermachen zu können wie bisher. Und dann kommt die große Rechnung, nämlich eine unverändert geringe Produktivität, ein geringes Produktivitätswachstum, ein höherer Schuldenstand, aber zugleich mit den dann höheren Zinsausgaben, Gefahren für das Rating. Und dann kommen die wirklich schmerzhaften Einschnitte. Also spätestens dann braucht man vielleicht dann eine Kettensäge, während würde man jetzt arbeiten, eine solide Heckenschere schon ausreichen würde, um das Land wieder auf den Erfolgspfad zu bringen. Und das ist der Kritikpunkt, den ich auf der jetzigen Basis mir erlaube, auf Nachfrage anzubringen. Aber die Regierung ist ja noch kein Jahr im Amt, deshalb haben Sie auch noch alle Gelegenheiten, Ihren Reformeifer unter Beweis zu stellen.
Aber werden Sie noch ein weiteres Jahr im Amt sein?
Ich gehe davon aus. Es ist, das deutet Ihre Frage an, ja schon bemerkenswert, dass die erst einige Monate miteinander regieren und dennoch schon in den Medien spekuliert wird, so heute auch in den deutschen Medien, ob das überhaupt noch so weitergeht. Das ist so. Für mich ist eine spannende Frage, wie die weitere Entwicklung der deutschen Christdemokratie ist, denn der Bundeskanzler baut ja seine Politik und seine Regierung ausschließlich auf Machtopportunitäten auf. Die Rentenpolitik, also ich zitiere ihn nicht wörtlich, sondern ich interpretiere seine Äußerungen. Die Rentenpolitik ist eigentlich unverantwortbar. Wir müssen es aber machen, weil wir diese Regierung gebildet haben und weil wir eine alternde Bevölkerung sind, der man die Wahrheit nicht zumuten kann. Aber ganz bald, nämlich nach dem jetzigen Rentenbeschluss, dann werden wir das, was wirklich notwendig ist, für die Zeit nach 2031 beschließen. Das ist in Kurzform sein Text, an dem man merkt, also da ist jetzt nicht programmatische Überzeugungskraft darin und im Übrigen auch kein Realismus. Denn wenn man jetzt erstmal sagt, man tritt aufs Gaspedal mit dem Versprechen, danach, also wenn man vor der Kurve richtig Gas gegeben hat, danach aber ganz bestimmt werden wir wieder bremsen, das jedenfalls landet in der Leitplanke.
Vielleicht, Christoph, zum Abschluss auch von dir noch dieser Höhepunkt, den wir jetzt überschritten haben, also was Herr Lindner vorhin gesagt hat.
Sein ist ein Wort in Gottes Ohr.
Fürchtet euch nicht.
Ich kenne die Zustände zu wenig in Brüssel. Oder für mich ist einfach jetzt mit Blick auf die Schweiz, gibt es wie zentrale Punkte, die wir wieder in den Griff kriegen müssen. Wenn wir das Modell, ob das jetzt weitergeht oder nicht, dass man unter dem Radar fliegen kann. Aber wenn man die Schweizer Wirtschaft anschaut, viele kleine Mittelständler, sehr, sehr beweglich. Die sind beweglich im Gegensatz zum Land, das weniger beweglich wird. Aber die brauchen auch Voraussetzungen. Und ich glaube, zwei Kernvoraussetzungen für die Wirtschaft der Zukunft werden halt sein, auch wenn wir nicht die große chemische Industrie haben, der günstige Strom mit Datencentern. Wenn man da irgendwie digitale Transformation anwenden will, braucht es Strom. Und wir fahren im Moment eine Energiepolitik, die uns weder aufzeigt, dass wir genügend noch günstigen Strom haben. Und das ist ein Problem. Da müssen wir den Hebel wirklich rumlegen können. Das wird absolut entscheidend sein. Und da bin ich voll bei Herrn Lindner, die Digitalisierung, die muss man, wie die Amerikaner das tun, für Innovation nutzen. Und nicht hinter jedem Busch einen Indianer sehen, wo man nicht irgendwas wegregulieren will. Und das sind die beiden Punkte, die ich, wenn wir das schaffen, dann bin ich sehr zuversichtlich auch für die Schweiz, für die Wirtschaft, weil das hat uns stark gemacht. Die Unternehmer, die sind da, die sind sich gewöhnt in einem harten Umfeld. Ich fand das Bild der Peitsche, der Innovationspeitsche wegen dem starken Franken sehr richtig. Das sehe ich genauso. Das hat die sind immer auf den Zehenspitzen. Und wenn man jetzt auch mit den Unternehmen geredet hat, wegen den Zöllen zum Beispiel, das kann man nicht klagen. Klar ist das unschön. Aber die haben gesagt, es gibt einfach ein hartes Trainingslager und wir schauen, dass sie da durchkommen. Und diese Mentalität, die dürfen wir nicht verlieren. Und ich wünsche mir, dass das auch für Deutschland in diese Richtung wieder geht und freue mich über den Optimismus, den sie haben. Und ich werde jetzt immer mit den Eindrücken von ihren Worten vielleicht die deutschen Medien ein bisschen anders konsumieren.
Also der deutschen Wirtschaft tut es sicher gut, dass sie dorthin wechseln oder gewechselt haben. Ist es für Sie vorstellbar, als letzte Frage, wieder einmal in die Politik zurückzukehren oder never say never again?
Nein, ich habe das über einen, gerade bezogen jetzt auf mein Lebensalter, mit 46 sehr, sehr langen Zeitraum gemacht. Und ich verlasse die deutsche Politik nur mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Also ich habe nicht eine Wunde, ich habe nicht eine Rechnung, die ich begleichen muss, sondern ich habe über viele Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern Mandate bekommen, höchste Ämter bekleidet. Und ich schaue darauf jetzt wie ein Sportler auf seine Karriere. Da sind Medaillen und Trophäen. Die letzte Saison hätte jetzt noch anders ausgehen können. Das wäre noch mein Wunsch gewesen. Aber das mildert die Reise insgesamt nicht mit den großen Momenten und Möglichkeiten, die ich hatte. Ich freue mich jetzt auf die zweite Laufbahn oder ich sag mal die Wiederaufnahme eigentlich meiner unternehmerischen Tätigkeit. Das war ja der Beginn. Am 18. Geburtstag habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht. Und da freue ich mich jetzt auf die Wiederaufnahme mit dem viel höheren Maß an Selbstbestimmung, das damit verbunden ist. Denn ich war zwar der oberste Freiheitskämpfer der deutschen Politik, aber ich habe immer nur über die Freiheit der anderen gesprochen, weil ich selbst eng eingebunden war in ein Korsett von äußeren Zwängen. Und dahin möchte ich nicht mehr zurück.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Lindner. Gerne.